Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Hallo und guten Tag. Wir haben ja alle schon mal Bilder von einer Versteigerung oder einer Auktion gesehen. Also ein Saal, darin lauter Menschen auf Stühlen, vorne wird ein Bild gezeigt oder vielleicht auch eine alte Uhr oder so etwas. Und dann gibt es dazu ein Pult, an dem steht meistens ein Mann und hat einen Hammer in der Hand. Und dann hören wir dieses Berühmte zum Ersten, zum Zweiten und so weiter. Heute ist so ein Mann bei uns zu Gast, einer der bekanntesten und erfolgreichsten weltweit. Der Kunsthändler, Sammler und Auktionator Simon de Pury. Herzlich willkommen, Herr de Pury.
Vielen Dank. Freut mich, mit Ihnen in Kontakt zu sein.
Wenn Sie morgen eine Auktion hätten, wie sähe dann Ihr heutiger Tag aus?
Also ich wäre heute sehr, sehr nervös und die Spannung wird immer größer bis zum Moment, wo die Auktion beginnt. Obwohl ich jetzt das schon 50 Jahre lang mache, ist jede Auktion für mich wie wenn es die erste wäre. Aber man kann sich natürlich schon darauf vorbereiten. Wenn man eine Auktion vorbereitet, hat man einen Sitzplan. Man weiß, wo die Leute sitzen werden. Man weiß von der Auktionsvorschau, für welche Gemälde oder welche Objekte sich die Sammler eventuell interessieren, schon im Voraus, sodass man Notizen machen kann im Katalog. Das heißt, bei diesem Picasso oder bei diesem Möbelstück muss ich spezifisch diese Person in der fünften Reihe rechts angucken. Mhm. Und man konzentriert sich und geht das mehrere Mals im Kopf durch. Aber natürlich, man kann sich nicht voll darauf vorbereiten, denn Auktionieren ist Improvisation. Es ist ja nicht wie, wenn man eine Rolle fürs Theater auswendig lernt. Man muss einfach sehr flexibel sein und sehr, sehr schnell schalten können und sich auf die Situation einspielen können.
Sagt Simon de Pury im Deutschlandfunk Kultur, der frühere Chefauktionator übrigens von Sotheby's. Und ich hoffe, er wird uns ein paar Kniffe für Auktionen verraten und uns mitnehmen in die internationale Kunstwelt. Als junge Lokalreporterin war ich mal auf einer Schweineauktion in einer kleinen Stadt in Norddeutschland. Dort wurden dann in einer Art Zirkusarena Zuchteber verkauft, also versteigert. Diese Eber wurden einzeln in die Manege getrieben und das Schwein trabte so durch Sägemehl, kritisch beäugt von den Bauern auf den Rängen. Und dann der Auktionator kam dann über die Lautsprecher: Katalog Nummer 79, ein Kaftaneber mit einem hervorragenden Fleisch-Fett-Verhältnis. Wir haben heute einen Auktionator zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Er versteigert allerdings keine Schweine, sondern Kunst. Simon de Pury, seit Jahrzehnten in der Kunstwelt eine Größe. Herr de Pury, Sie werden ziemlich sicher nicht von einem hervorragenden Fleisch-Fett-Verhältnis sprechen, um Ihre Werke anzupreisen. Was sagen Sie denn stattdessen?
Allzu viel muss ich als Auktionator nicht erklären vom Pult, denn die Käufer im Saal haben den Katalog schon eingehend studiert oder auf dem Internet nachgeguckt, worum es geht. Aber man muss einfach Stimmung kreieren. Aber Sie erwähnen Eber, die verkauft wurden. Einmal habe ich im Dallas Museum of Art eine Benefizauktion zusammen mit einem texanischen Viehhändler versteigert. Und der hat versteigert auf eine ganz tolle Art und Weise. Das klang wie Country and Western Music. Und das war sehr musikalisch. Und wir haben das zusammen im Duett gemacht. Und wir haben auf diese Art sehr, sehr viel Geld für das Dallas Museum of Art zusammenkriegen können.
Was haben Sie denn da versteigert in Dallas? Kunst oder Eber?
Das waren weder Eber noch Kunst, das waren so Money can't buy.
Also, was Geld nicht kaufen kann.
Oft in Benefizversteigerungen kaufen Leute gerne etwas, was sie sich sonst nicht finden könnten. Zum Beispiel kann ein sehr berühmter Schauspieler sagen, ich mache für Sie Ihr Tonband, wenn Sie nicht am Telefon antworten können, sage ich, hier ist Tom Cruise, ich antworte das Tonband von dieser Person, bitte lassen Sie ein Message. Also das zum Beispiel ist etwas, das Leute sehr viel Geld dafür zahlen würden. Und da kann man zum Teil sehr, sehr hohe Preise dafür kriegen. Denn selbst die verwöhntesten Leute können sich sonst diese Sachen natürlich nicht kriegen. Also ich mache sehr, sehr viele Benefizversteigerungen. Und zum Beispiel habe ich einmal für die Leonardo DiCaprio Stiftung eine Stunde im Gym versteigert, zusammen mit Madonna. Das sind 3 Millionen Euro zusammengekommen, damit man eine Stunde lang mit der Madonna zusammen im Gym sein konnte.
Oh, wow. Also wir haben schon gehört, ein guter Auktionator muss improvisieren können, muss die Leute bei Laune halten. Wie bauen Sie denn so eine Auktion auf? Also da braucht es ja vielleicht auch eine Dramaturgie dafür. Machen Sie die teuren Stücke, kommen die alle an den Anfang oder erst zum krönenden Finale? Wie läuft sowas ab?
Ja, das ist richtig. Es ist eine echte Dramaturgie. Das heißt, es braucht die spannenden Momente. Man tut nicht 2 sehr wichtige Bilder gleich hintereinander versteigern. Denn falls ein toller Preis soeben erzielt wurde, braucht es Zeit, dass sich die Leute wieder auf das nächste Los konzentrieren können. Das heißt, es muss starke Momente haben, etwas ruhigere Momente und es muss eigentlich ständig was los sein. Die ganz wichtigen Stücke sind wahrscheinlich im ersten Drittel der Auktion. Denn wenn ein Rekordpreis erzielt wurde, besteht nachher eine großartige Stimmung im Saal und man kann das nach diesen Rekordpreisen noch besser versteigern und deshalb will man das nicht am Schluss der Auktion haben.
Ah, verstehe. Sie haben gerade gesagt, gute Stimmung. Ich schließe daraus, das heißt, es würde eben sehr viel Geld geboten und eine Auktion lebt ja davon, dass zwischen den Bietern ein Wettkampf entsteht. Dadurch kommt es ja häufiger dazu, dass jemand mehr Geld ausgibt, als er vorhatte. Ich nehme mal an, Sie fachen dann so einen Wettkampf auch an, oder?
Ja, das heißt, jede Person, die an eine Auktion geht und mitbietet, tut sich im Kopf ausmalen, bis zu welchem Preis die Person bereit ist zu bieten. Dieser Preis ist natürlich dem Auktionator nicht bekannt. Aber wenn es einem geschickten Auktionator gelingt, sie bis zu dieser Grenze zu bringen und sie dazu zu bringen, dass sie einen Schritt drüber hinweg gehen, dann ist das schon ein großer Erfolg. Und wenn er das bei einem anderen Bieter, noch bei einem dritten Bieter ebenfalls machen kann, dann kann das sehr viel Unterschied ausmachen. Denn in gewissen Fällen ist ein extra Schritt, kann 1 Million Dollar mehr ausmachen. Und deshalb ist es wichtig, dass der Bieter, der eigentlich nur einen kleinen, ganz kurzen Moment hat, um sich zu entscheiden, sich entscheidet, weiterzumachen.
Also im Grunde genommen sorgen Sie so ein bisschen für eine Stimmung der Angst, dass man zu kurz kommt.
Nein, man weiß einfach, dass falls das Objekt in diesem Moment weg ist, ist es für immer weg. Das heißt, man muss sich im Moment selber entscheiden. Man kann das nicht verschieben. Und das ist eben diese Spannung, die während der Auktion auftritt und die es besonders aufregend macht.
Also da kann man nicht noch mal eine Nacht drüber schlafen, wie einem sonst ja immer geraten wird, ne, vor wichtigen Entscheidungen.
Nein.
Ist Auktionator eigentlich immer noch ein Männerberuf, Herr de Pury?
Nein, es ist ein Beruf, der für Frauen ebenso zugänglich ist wie für Männer. In 1974 war ich dabei, als bei Sotheby's zum ersten Mal eine Frau eine Versteigerung geleitet hat. Die hieß Libby Howie, das ist eine Kunsthändlerin in England. Und das war damals Titelseite aller englischen Zeitungen. Und da sie Libby hieß es, war der große Titel Women's Libby.
Von Women's Liberation, ja. Was ist das eigentlich für ein Hammer, der da bei den Auktionen eingesetzt wird? Ist das nur so ein Deko-Objekt oder kann man mit dem auch einen Nagel einschlagen?
Also Nagel einschlagen nicht wirklich gut, weil es ein Holzhammer ist. Früher haben die Auktionatoren mit Elfenbeinhämmern Auktionen gemacht, aber heutzutage kann man natürlich nicht mit Elfenbeinhammer rumreisen, weil die ja blockiert sind. So dass das dieselben Hämmer sind, die auch Richter verwenden, die Richter, die auf den Tisch klopfen. Mhm. Und wenn ich einen Hammer verliere, was mir auch schon passiert ist, dann gibt es so einen Shop in New York, wo die Richter auch ihre Hämmer herkriegen.
Der Kunstsammler, Händler und Auktionator Simon de Pury hat für die ganz Großen gearbeitet, für Sotheby's zum Beispiel oder Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza. Dann hat er sich selbstständig gemacht, eigene Unternehmen gegründet, hat dann weiter Kunst gekauft und verkauft, Ausstellungen kuratiert und Sammler beraten. Das heißt, er ist sehr erfahren in diesem ganzen Geschäft und inzwischen eben auch sehr berühmt. Aber als Sie anfingen, Herr de Pury, wie haben Sie denn überhaupt davon erfahren, dass jemand seine Sammlung oder Teile davon verkaufen will?
Ja, also ich habe damals in der Schweiz begonnen, in Bern, in einer ganz kleinen Firma, Galerie Kornfeld. Die ist spezialisiert für Werke auf Papier, Zeichnungen und Grafik und ist weltweit führend in diesem Gebiet. Und das war für mich eine große Chance, in einer kleinen Firma eigentlich das Metier zu lernen. Ich habe da gelernt, wie man die Werke verpackt. Ich habe die Werke gehalten während der Auktion und dem Herrn Kornfeld über die Schultern geguckt, als er die Werke katalogisierte. Und auf diese Art und Weise lernt man sehr viel. Und in der Kunst ist es eigentlich der erste Competition, ist es, die richtigen Werke zu kriegen zum Verkaufen. Genau. Wenn man die gekriegt hat, dann muss man natürlich die Käufer dazu finden. Aber man kann die Käufer nicht dazu finden, wenn man nicht schon die richtigen Werke dazu hat. Desto länger man im Metier ist, desto mehr sprechen einen die Leute natürlich an. Die wissen, dass man in diesem Metier ist. Und am Schluss weiß man eigentlich genau, wer was hat und wer was sucht. Und der Schlüssel ist, dass man eben die beiden Leute miteinander in Verbindung bringt. Dass die Leute darauf aufmerksam sind, wenn etwas, das sie interessiert, auf den Markt kommt.
Also Sie studieren nicht die Todesanzeigen?
Nein, also in den großen Firmen werden die zwar schon studiert, die haben natürlich schon Informationen, wer hat was und man spricht, auf Englisch sagt man immer the 3Ds oder the 4Ds, das ist death, also wenn jemand verstorben ist, oder debt, das ist Schuld, oder discretionary selling, wenn jemand aus freien Ermessen entscheidet, er will etwas verkaufen, oder divorce, weil Scheidungen sehr oft auch ein Grund sein kann, weshalb die Leute verkaufen.
Man kann ja sagen, dass die Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt nur noch von der auf dem Kunstmarkt übertroffen wird. Ich nenne mal ein Beispiel. Ein Seerosenbild von Claude Monet wurde im vergangenen Jahr für über 70 Millionen US-Dollar versteigert. Im Jahr 2004 war dasselbe Bild nur noch knapp 17 Millionen Dollar wert. Ist das eigentlich gut oder schlecht für die Kunst, wenn die Preise so hoch drehen?
Ich glaube, im Endeffekt ist es gut, denn dadurch, dass die Preise raufgehen, wird die Kunst geschützt. Hat mich immer erstaunt, als ich anfing in diesem Metier. Da war ich am Schalter bei Sotheby's und dann kam meine Familie und hat da eine Stunde lang gebraucht, um ein Paket aufzumachen und eine Porzellanschüssel auszupacken, das in der Familie gehörte, und sie wollten das verkaufen. Und als sie hörten vom Experten, dass das keinen kommerziellen Wert hatte, waren sie so enttäuscht, dass sie diese Schüssel quasi in das Paket zurückgeworfen haben. Und vom Moment an, wo sie dachten, es sei kein finanzieller Wert, haben sie gar nicht mehr drauf aufgepasst. Und es ist leider so, dass die Leute erst auf etwas aufpassen, auf ein kulturelles Gut aufpassen, wenn sie das Gefühl haben, es ist ein finanzieller Wert damit verbunden. Hm. Und dank dem finanziellen Wert kann natürlich Kulturgut geschützt werden und für die nächsten Generationen gewahrt bleiben.
Andererseits werden damit natürlich auch sehr, sehr viele Menschen vom Kunstsammeln ausgeschlossen, ne? Wenn die Preise so hoch sind.
Ja, das ist natürlich auch wahr. Jetzt, dank der neuen Technologien, gibt es natürlich jetzt neue Möglichkeiten für ein viel breiteres Publikum mitzumachen. Zum Beispiel gibt es jetzt Kunstwerke, wo man einen Anteil eines Kunstwerkes kaufen kann und trotzdem mitbieten kann. Kürzlich hat jemand einen Picasso für 3 Millionen Dollar verkauft. Das waren mehr als 30.000 verschiedene Leute, die da ganz kleine Beträge dazu beigetragen haben. Dieses Gemälde wurde dann unter einer 24-Stunden-Kamera gezeigt und alle diese Mitbesitzer konnten auf ihrem Handy ihren Freunden ihr Bild zeigen.
Und wo kommt das Bild dann anschließend hin?
Ich glaube, das Bild geht dann als Leihgabe in ein Museum.
Kunstmessen und Auktionen, da wird ja auch unheimlich viel durch die Gegend transportiert. Sie haben gerade von der Porzellanschüssel im Karton gesprochen. Geht dann eigentlich auch mal was kaputt?
Leider kann natürlich es passieren, dass Objekte so leiden darunter. Man sagt immer, wenn man ein Gemälde ausleiht, im besten Falle kommt es so zurück, wie es war, als es wegging. Das heißt, es ist schon gut, wenn man die Bilder nicht zu sehr überall in die ganze Welt rumschickt und dass die Bewegungen auf ein Minimum beschränkt sind.
Es soll ja auch mal was mit einem Christo-Werk passiert sein.
Ja, bei Christo natürlich wurde berühmt, indem er nicht nur Gebäude eingepackt hat, sondern auch Objekte eingepackt. Und bei Sotheby's, vor vielen, vielen Jahren war das, kam ein Objekt in die Versteigerung und das wurde dann ausgepackt und war somit nicht mehr ein intaktes Kunstwerk.
Armer Christo. Sie haben gerade schon so ein bisschen angedeutet, Herr de Pury, wo Sie gelernt haben, bei Herrn Kornfeld waren Sie, Sie waren bei Sotheby's am Empfangstresen, aber das eigentliche Handwerk des Auktionators, das ist ja kein geschützter Beruf, wie Journalist übrigens auch nicht. Wie haben Sie das gelernt? Gibt es da Kurse für oder wie ist das?
Als ich bei Sotheby's anfing, dachte ich, Sotheby's unterscheidet sich von anderen Kunsthandelsfirmen dadurch, dass sie Versteigerungen organisiert. Und deshalb war es mein Wunsch, auch Versteigerungen selber leiten zu können. Da lernt man von einem Sales Clerk, das sind die Leute, die neben dem Auktionator sitzen und die Preise aufschreiben, die lernen einem das Handwerk, das heißt die Schritte, in welchen man raufgeht mit der Auktion, aber auch den Rhythmus und wie man das machen soll. Und man beobachtet andere Auktionatoren. Und wenn diese Sales Clerk denken, man ist gut genug, einen Test zu machen, macht man eine sogenannte Mock-Auktion. Alle Kollegen sind da im Saal und versuchen, einem Fallen zu stellen. Das heißt, alles, was schiefgehen kann in einer Auktion, wird in dieser Mock-Auktion trainiert.
Was kann denn schiefgehen in so einer Auktion?
Es kann passieren, dass zwei Leute hintereinander sitzen oder drei Leute hintereinander sitzen, die alle denken, sie haben das Objekt gekriegt gleichzeitig und dann erzürnt sind, wenn sie sehen, dass nicht sie es gekriegt haben, sondern jemand anderes. Oder es kann passieren, dass der Hammer fällt, gerade im Moment, wo die Person nochmals ein Gebot macht. Alles Mögliche kann eigentlich schiefgehen.
Auktionshäuser und Auktionatoren leben ja von der Provision, also einem Anteil, den sie von dem Kaufpreis bekommen. Sie, das wurde mal öffentlich, Herr de Pury, Sie haben mal 10 Millionen Dollar Provision bekommen.
Das war in einer privaten Transaktion, das war nicht eine Auktion. Das war der private Verkauf eines Gauguins aus der tahitianischen Zeit. Und dieses Gemälde hat sich für 210 Millionen Dollar verkauft. Und da war die Kommission, die im Voraus mit dem Verkäufer abgemacht wurde, war 10 Millionen Dollar. Also bei ganz teuren Objekten kann das einen großen Preis ausmachen. Dieses Gemälde war damals das zweitteuerste Gemälde, das je verkauft wurde.
Simone de Pury wurde 1951 in Neuchâtel geboren, ist aber in Basel aufgewachsen, also ein idealer Ort, um sich mit Kunst vertraut zu machen. Wie früh ging das bei Ihnen los, Herr de Pury?
Ja, es ging eigentlich sehr früh los, indem ich sehr gerne zeichnete in der Schule und zu Hause. Und dadurch, dass ich in Basel aufgewachsen bin, habe ich die Liebe zur Kunst entdeckt. Das Kunstmuseum Basel ist eines meiner Lieblingsmuseen auf der ganzen Welt. Und ich habe dank dieses Museums eigentlich einen sehr guten Qualitätssinn entwickeln können, früh. Und gleichzeitig war der beste Kunsthändler der damaligen Zeit, der Ernst Beiler, hatte seine Galerie in Basel. Und ich war ein regelmäßiger Besucher seiner Ausstellungen. Und das hat alles mitgeholfen, die Leidenschaft in mich zu entfachen für die Kunst.
Sie kommen ja aus einer sehr alten, wohlhabenden Schweizer Familie. Waren Ihre Eltern auch Kunstliebhaber? Haben die dazu beigetragen?
Also meine Eltern waren nicht in Kunst tätig, aber meine Mutter hat sich immer sehr für Kunst interessiert und hat mich, als ich 12 Jahre alt war, zum Beispiel vor eine 10 Tage lang gingen wir nach Florenz und hat mir alle Museen und Kirchen gezeigt und hat natürlich auch beigetragen, das Interesse für Kunst in mir wach zu machen.
Sie sind ja so berühmt als ein wunderbarer Unterhalter auf Ihren Auktionen. Waren Sie eigentlich ein glückliches Kind, Herr de Pury?
Ich denke, ich war ein glückliches Kind in dem Sinn, dass ich sehr viel gesungen habe immer. Und ich denke, wenn man singt, heißt das, dass man wahrscheinlich schon glücklich ist. Ich habe hauptsächlich in der Dusche gesungen. Ja, also.
Ich frage so, weil Ihre Eltern Sie ja zurückgelassen haben, als die nach Japan gezogen sind. Ich glaube, da waren Sie 11 Jahre alt.
Ja, ich war 11 Jahre alt, denn meine anderen Geschwister waren bereits älter als ich und waren fertig mit der Schule. Und ich ging dann in eine Familie von Freunden meiner Eltern leben. Und da waren 3 Söhne, die waren, also der mittlere Sohn war in meinem Alter. Und das war für mich dann sehr interessant, eigentlich eine zweite Familie noch zu haben. Und die Erziehung der zweiten Familie war total anders als der ersten. Und diese 2 verschiedenartigen Regimes waren für mich eigentlich eine große Bereicherung. Also meine eigenen Eltern, also besonders meine Mutter, war relativ autoritär. Und diese andere Familie war das genaue Gegenteil. Da habe ich einfach verschiedene pädagogische Methoden kennengelernt auf diese Art und Weise.
Auf jeden Fall sind Sie dann ja nach dem Abitur auch nach Japan gegangen für eine Zeit lang und haben dort japanische Maltechniken studiert. Daraus habe ich geschlossen, dass Sie eigentlich Künstler werden wollten.
Ja, a priori war das mein Traum. Und als ich merkte, dass ich vielleicht als Künstler doch nicht ganz auf dem richtigen Niveau bin, war das Nächstbeste, mich um die Kunst der anderen zu kümmern. Und ich habe mich eigentlich ein bisschen geschämt darüber und bis ich entdeckt habe, dass sehr, sehr viele Museumsdirektoren, Kuratoren, aber auch Kunsthändler genau in derselben Situation waren und alle eigentlich erhofften, einmal große Künstler zu werden. Dann habe ich in der Musikbranche genau dasselbe gesehen, also Leute, die wollten Rockstars werden und die am Ende dann für große Music-Labels oder Konzertagenturen arbeiteten.
Ja, das soll auch bei Literaturkritikern vorkommen. Wie haben Sie denn festgestellt, dass Sie doch kein großer Künstler sind?
Also ich habe das ein bisschen überstürzt gemacht. Ich war in New York und habe in den New York Times geguckt, was die 3 Galerien waren mit den größten Inseraten. Und bin dann mit meinem Bündel unter dem Arm von meinen Gemälden, die ich in Tokio gemacht hatte, vorbeigegangen. Die beiden ersten Galerien war ich 5 Minuten lang dort. Ich konnte nicht mal mein Bündel zeigen. In der dritten Galerie war eine sehr nette Sekretärin und die hat gesagt, ich soll mein Bündel dort zurücklassen und sie würde die Gemälde ihrem Chef zeigen. Ich bin dann ins Central Park spazieren gegangen und habe gedacht, das sind jetzt die 2 entscheidenden Stunden meines Lebens. Und nach 2 Stunden bin ich zurückgegangen zur Sekretärin und die sagte mir, ja, Mr. Such and Such hat ihre Sachen geliebt, aber es ist nicht genau, was wir machen. Und dann habe ich meinen Eltern verkündet, dass ich jetzt Jura studieren werde. Und die dachten, endlich ist er jetzt vernünftig geworden. Aber Jura war katastrophal, das habe ich nur ein paar Wochen lang gemacht. Und erst als ich dann im Kunstmarkt anfing, habe ich gesehen, das ist wirklich, was ich liebe. Und vom ersten Tag an habe ich dann nicht mehr zurückgeschaut.
Lieben Sie denn die Kunst, die Sie verkaufen?
Ja, ich liebe die Kunst, die ich verkaufe. Ich würde sagen, als wenn ich eine private Transaktion mache, bin ich unfähig, etwas zu verkaufen, das ich nicht selber leidenschaftlich liebe. Als Auktionator natürlich ist es anders. Da kann ich, denke ich, jedes Objekt verkaufen. Also ich muss es nicht lieben. Das ist irgendwie ganz anders. Aber Leidenschaft muss natürlich schon dahinter sein.
Also man sollte sich schon für die Kunst interessieren, wenn man Kunstauktionator ist.
Also der einzige Grund, weshalb ich diesen Beruf ausübe, ist meine Leidenschaft für die Kunst. Das ist jetzt noch der Motor, der mich funktionieren lässt, genau wie damals, als ich anfing.
Und wie nähern Sie sich so einem Kunstwerk? Gibt es da irgendwelche Kriterien oder ist das ein Gefühl?
Es ist ein starkes Gefühl, eine starke Intuition, die sich natürlich immer mehr entwickelt mit der Zeit. Und desto mehr man sieht, desto mehr stärkt sich dieses Gefühl. Aber man hört nie auf zu lernen in diesem Metier. Und ich verbringe meine ganze Zeit in Museen, in Studios von Künstlern, in Kunstmessen, in Auktionsvorschauen. Also das ist eine Nonstop-Betätigung.
Und Sie sammeln ja auch selbst.
Ich sammle auch selbst. Ich bin mehr eher ein Akkumulator als ein Sammler. Denn um Sammler zu sein, um ein sehr guter Sammler zu sein, muss man extrem streng sein im Editing. Das heißt, man muss wirklich sich konzentrieren auf die essentiellsten Objekte. Aber die Sammlerlust ist eine Lust, die eigentlich ständig getilgt werden muss. Und das kann dann vorkommen, dass man nicht nur die wichtigsten Objekte kauft und dass man auch Sachen akkumuliert.
Sammeln und süchtig sein liegen eng beieinander, ne?
Absolut. Ich sage immer, es ist eine unheilbare Krankheit. Die schönste Krankheit, die es gibt, aber total unheilbar.
Unheilbar krank, aber klingt doch hier quicklebendig. Der international erfolgreiche Kunstsammler und Händler Simon de Pury ist ein reicher Mann, der sich in einer Welt der Reichen bewegt. In einer Welt, in der Menschen eben 5 Millionen Euro für ein Bild ausgeben können oder auf 50 oder, wie wir vorhin gehört haben, 210. Herr de Pury, ich stelle mir diese Welt doch so als eine abgesonderte Blase vor, in der eigentlich niemand weiß, was beispielsweise ein halbes Pfund Butter kostet oder in der niemand öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Ist das so?
Also ich denke nicht unbedingt so. Also ich verwende öffentliche Verkehrsmittel. Ich bringe meine jüngste Tochter zur Schule. Wir fahren immer mit dem Bus hin. Ja, natürlich lebt man schon in einer Blase, das ist klar. Ich bin immer fasziniert, wie jede Welt ist so ein Mikrokosmos. Also die Musikwelt ist ein Mikrokosmos, die Welt des Kinos, die Welt der Kunst. Und jeder Mikrokosmos denkt, dass es nichts Wichtigeres gibt als dieser Kosmos. Und die Überschneidungen, die Areas der Überschneidungen sind eigentlich wenig, aber ich habe eine große Neugierde und interessiere mich für sehr viele Dinge, die außerhalb meiner eigenen Welt sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig, in andere Welten einzutreten. Ich versuche auch, wenn ich mich informiere, auch politisch, zum Beispiel Zeitungen zu lesen, die total andere Ansichten vertreten, um wirklich möglichst verschiedenartige Meinungen aufzunehmen.
Also in Deutschland, vor allem, glaube ich, kann man sagen, in Berlin guckt man nicht gerade mit großer Sympathie auf die Superreichen. Ist das eigentlich in Großbritannien oder der Schweiz oder Monaco anders? Ich glaube, an diesen Orten haben sie jeweils einen Wohnsitz, ne?
Ja, also ich meine, es gibt auch verschiedene Einstellungen zu Leuten, die erfolgreich sind finanziell. Es sind Leute, die eigentlich sehr stolz sind darauf und die ihren Reichtum gerne nach außen zeigen auch. Zum Beispiel die Bling-Jewelry oder teure Autos und so weiter und sich überhaupt nicht darüber schämen. In der Schweiz ist es eher umgekehrt, wenn sie in einem teuren Auto kommen oder protzig sich aufführen, dann denkt man, der hat gar kein richtiges Vermögen. Also die echt reichen Leute leben ganz bescheiden und zeigen ihren Reichtum nicht. Das heißt, ich glaube, da gibt es auch kulturell große Unterschiede dafür.
Herr de Pury, kommen wir noch mal auf ein ganz anderes Feld. Durch die Corona-Pandemie sind ja fast alle von uns zu digitalen Junkies geworden. Das Leben findet zu einem großen Teil noch im Internet statt. Wir sind auch hier nur über eine Internetleitung miteinander verbunden, was man leider auch ein bisschen hört. Ist das auch für die Kunstauktionen jetzt relevant geworden? Finden die jetzt auch online statt?
Ja, das hat einen großen Einfluss jetzt gehabt auf die Kunstauktionen. Es hat eigentlich den Beweis erstellt, dass die Auktionen sehr gut funktionieren können, auch ohne dass die Leute präsent sind im Saal und auch ohne dass die Käufer, die potenziellen Käufer, die Objekte physisch haben, selber sehen können. In den Auktionen sind jetzt bis zu 95% der Käufer haben Objekte gekauft, die sie vorher nicht gesehen haben selber. Und dadurch haben jetzt die Online-Auktionen enormen Aufschub erhalten. Und viele Ausstellungen kann man jetzt auch durch das Internet natürlich sehen. Natürlich wird nie etwas den physischen Kontakt mit dem Kunstwerk ersetzen, Aber man kann sich doch sehr, sehr gut informieren, auch über die Social Networks. Zum Beispiel viele junge Künstler können Aufmerksamkeit auf ihre Werke kriegen durch Instagram zum Beispiel. Und es wurden jetzt während dieser Zeit einige Künstler durch Instagram entdeckt, genauso wie vorher auf YouTube Musiker entdeckt wurden. Also ich glaube, das offeriert jetzt viel mehr Möglichkeiten den Künstlern, Aufmerksamkeit auf sich zu kriegen.
Sie haben ja auch einen sehr erfolgreichen Instagram-Account, 220.000 Follower, habe ich gestern noch geguckt. Was posten Sie denn dort?
Ich poste eigentlich alles, was mich irgendwie visuell anregt. Und es ist für mich ein bisschen wie ein visuelles Tagebuch. Also im 18. Jahrhundert sind die Leute, die auf Reisen waren, haben selber gezeichnet, hatten ihren Zeichenblock und haben Skizzen gemacht und von ihren Reisen. Und in unserer schnelllebigen Zeit natürlich hat man keine Zeit, da den Zeichenblock hervorzuzücken. Aber trotzdem, mit dem iPhone lässt sich also schnell fotografieren. Und ich finde es immer faszinierend, wenn ich ein Post angucke von jemandem auf Instagram und dann sieht man das Raster von den Fotos und man versteht eigentlich in einer Sekunde den Charakter der Person und das finde ich hochinteressant.
Posten Sie denn da nur Fotos, die Sie machen oder auch manchmal Kunst?
Ich poste Kunst sowie Fotos, die ich mache und die Kunst, die ich poste, fotografiere ich selber. Das heißt, ich poste nur Gemälde, die ich selber sehe in Museen oder Ausstellungen oder anderswo, sodass das wirklich ein visuelles Tagebuch ist. Das heißt, ich suche nicht Sachen aus dem Internet, die ich dann poste, sondern das ist wirklich nur, was ich gerade auf meinen Reisen selber erlebe.
Und da Sie jetzt aber so ein erfolgreicher Mensch sind in der Kunstszene, so bekannt, kann ich mir vorstellen, wenn Sie da das Bild fotografieren irgendeiner bis dahin, sagen wir, ganz unbekannten Nachwuchskünstlerin aus Portugal, dann geht das sofort preismäßig in die Höhe, oder?
Ja, es kann schon eine Rolle spielen. Also viele Künstler fragen mich, ihre Werke zu posten, was ich nicht mache, weil ich wirklich nur posten möchte, was mir selber gefällt und was mich, es muss mir nicht unbedingt gefallen. Ich kann es visuell stimulierend finden oder eigenartig finden und dann poste ich es. Aber es gibt ein Restaurant in London, da hat auf der Bar war so ein tolles Muster und ich habe da dieses Muster fotografiert und dann Hashtag mit dem Namen des Restaurants geschrieben. Und da dachten die Leute, das sei ein Künstler und die wollten alle diesen Künstler, wollten mehr Werke von diesem Künstler sehen. Und obwohl es sich nur um einen Namen eines Restaurants ging.
Simone de Puyry, Kunsthändler, Kunstsammler, Auktionator, Kurator, ist noch ein paar Minuten im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Und er hat nicht nur die Kunst als Leidenschaft, sondern auch die Musik. Er arbeitet nämlich auch als DJ. Herr de Puyry, wann und wo legen Sie denn was auf?
Also ich lege auf bei Geburtstagsfeiern von Freunden zum Beispiel, aber auch bei Events, die ich habe zum Beispiel ein Benefit gemacht für das Haus der Kunst in München. Da musste ich zuerst während des Essens die Versteigerung machen und sobald die Versteigerung fertig war mit dem letzten Hammerschlag, bin ich sofort zu den Turntables rübergegangen und habe mit der Musik begonnen, sodass die Leute dann direkt vom Tisch aufstehen konnten und tanzen gehen. Oder für die Young Friends of the Tate in London oder in Belgrad oder in Berlin oder verschiedenen Orten kommt es vor, dass ich aufsetze. Und was ich aufsetze, ist eigentlich zum Teil sehr aktuelle Pop- und elektronische Musik oder Hausmusik, aber ich tue es gern vermischen aus verschiedenen Perioden. Also ich war in den 60er Jahre Teenager und ich tue Musik aus den 60er, 70er, 80er, 90er, Nuller, 10er und 20er Jahren. Und das Interessante ist eigentlich immer ein Mix, denn wenn man nur Musik aus einer Art spielt, finde ich, wird es monoton. Genau gleich, wie wenn man nur Kunst aus einer Zeit zieht.
Also ich sehe, das Verbindende zwischen Auktionen und DJ ist, dass sie die Leute in gute Stimmung versetzen.
Ja, das heißt, beides braucht Improvisation. Als DJ können Sie nicht einfach mit einer Playlist kommen und diese durchspielen. Sie sehen ja, ob die Leute reagieren auf Ihre Musik. Wenn die Leute die Tanzfläche verlassen, müssen Sie natürlich sofort umschalten. Das heißt, Sie müssen sich ganz auf die Wellenlänge Ihres Publikums einspielen. Und das ist als Auktionator genau dasselbe. Und in dem Sinn, finde ich, sind diese beiden Aktivitäten sehr eng miteinander verbunden.
Also, der kunstvolle Entertainer Simon de Puyry war heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Danke ganz herzlich für das Gespräch, Herr de Puyry.
Ich danke Ihnen sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.